SWR 2 zur Person.
Sie hören die Sendung in einer Online-Version mit gekürzter Musik.
Manchmal ist seine Musik kräftig, manchmal verhalten, manchmal schaut sie auf die Erde, manchmal in die Sterne. Es sind Töne, die leuchten. Seine Zuhörer lässt er beinahe atemlos zurück. So liest man in einigen Zeitungen. Mein heutiger Gast ist längst kein Geheimtipp mehr. Es ist der Multi-Instrumentalist, Komponist und Harmonika-Virtuose Herbert Pixner. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Andreas Maurer und bevor wir uns der Person Herbert Pixner widmen, gibt's zur Einstimmung erstmal Musik von ihm. Dirty Cathy, so der erste Titel. Eigentlich Volksmusik aus Bayern, oder?
Richtig, eigentlich die Verbindung von einem Zwiefachen mit neuen Harmonien und teils adaptiert eben für unsere Instrumente mit neuen Abfolgen und eben auch Improvisationsteilen, die dann zum Finale hin recht wild werden.
Wieso Dirty Cathy? Wer ist die Cathy?
Eben, es ist die alte Kat, so nennt sich dieser Zwiefache in Bayern. Und Dirty deshalb, weil wir von Michael Jacksons Dirty Diana die Akkorde und die Harmoniefolgen quasi hergenommen haben.
Dirty Cathy von und mit Herbert Pixner und dem Herbert Pixner Projekt. Ausverkaufte Konzerte sowie eine lange Liste an CD-Einspielungen als Solist oder mit unterschiedlichen Ensembles und Projekten. Das sind nur einige Gründe, warum Herbert Pixner als das Aushängeschild Südtirols gehandelt wird. Aufgewachsen sind Sie auch auf einem Bergbauernhof in Südtirol.
Auf einem Bergbauernhof im Passaiertal. Es ist ein kleines Tal zwischen Sterzing und Meran. Und dort eben auf einem Hof mit 5 Geschwistern. Und ja, war ein Aufwachsen, das ich nicht missen möchte.
Ein Aufwachsen inmitten der Natur, aber wie sind Sie zur Musik gekommen?
Es wurde bei uns, gerade im Dorf und auch in der Familie, schon musiziert. Mein Vater war Musikant und hat bei der örtlichen Musikkapelle Klarinette und Posaune gespielt, hat Knopfakkordeon gespielt. Und so war man eigentlich schon sehr früh mit Musik in Verbindung. Auch im Dorf selbst war es eigentlich selbstverständlich, dass man ein Instrument lernt und entweder eben zur Musikkapelle dazugehört oder eben musikalisch unterwegs ist. Also es war gerade damals bei uns im Tal schon irgendwie so selbstverständlich, dass man irgendwas Musikalisches macht.
Gab es in der Familie Pixner eine Art Hausmusik oder sowas?
Gab es leider nie, obwohl alle meine Geschwister auch ein Instrument gespielt haben. Aber jetzt wirklich eine Hausmusik hat sich irgendwie nie ergeben. Also es war gerade auch bei mir so, dass ich ziemlich bald auch von zu Hause weg war. Das Einzige, was geblieben ist, ist, dass ich mit meiner Schwester eigentlich schon relativ früh Musik zusammen gemacht habe und es ist bis heute so geblieben, dass sie auch ein Teil des Herbert Pixner Projekts ist.
Sie sind heute vor allem als virtuoser Harmonikaspieler bekannt, auch als Multi-Instrumentalist. Ihr erstes Instrument, habe ich gelesen, war aber eigentlich eine Trommel.
Richtig. Soweit ich mich zurückerinnern kann, wollte ich Schlagzeuger werden. Das war eigentlich immer so mein Traum, mein Wunsch. Und zu Weihnachten, ich glaube, ich war da 4 oder 5, gab es dann eine Trommel und das war natürlich für mich wirklich etwas Großes und habe mich schon sehr darauf gefreut, eben Trommler, Schlagzeuger zu werden, was dann von unserem Kapellmeister der Musikkapelle dann vereitelt wurde, dieses Vorhaben.
Warum? Was hat er gemacht?
Es war so bei uns, eben gerade im Dorf, dass wenn man so im Alter von 10, 11 Jahren war, dass dann gerade der Kapellmeister oder der Obmann des Musikvereins oder der Musikkapelle dann zu einem nach Hause gekommen ist und fragt, hey, möchtest du ein Instrument lernen? Und ich natürlich voller Freude, ja natürlich, Schlagzeug. Und der Kapellmeister hat dann gesagt, leider haben wir schon genug Schlagzeuger, aber wir brauchen Klarinettisten, also lernst du Klarinette. Und da ist für mich dann wirklich so kurzzeitig eine Welt zusammengebrochen. Ich habe es dann gelernt, wirklich mit Abscheu habe ich dieses Instrument dann lernen müssen.
Also Sie spielen es aber heute noch.
Ich habe mich mittlerweile versöhnt mit dem Instrument. Die ersten 3 Jahre, würde ich mal sagen, die waren wirklich ja grauenhaft. Also ich bin wirklich weinend aus jeder Musikstunde nach Hause gekommen. Man hat sich damals natürlich nicht getraut, zu Hause zu sagen, dass man eigentlich mit diesem Instrument nichts anfangen kann. Da wäre die Antwort gewesen, hey, du kriegst ein Instrument von der Musikkapelle zur Verfügung gestellt, also lernst du das gefälligst auch. Sei froh, dass du das überhaupt machen darfst. Aber ich habe einen guten Lehrer gehabt und es war ein sehr strenger Lehrer, Sigmund Hofer, ein Absolvent damals vom römischen Konservatorium, ein absolutes Naturtalent. Pädagogisch weniger gut damals, weiß ich noch, weil er gerade aus dem Konservatorium gekommen ist, wenn ich jetzt heute so rückblickend das reflektiere, weil er selber so ein Talent war, bei dem alles so einfach leicht ging. Und ich war jetzt nicht so das Naturtalent auf der Klarinette. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass, obwohl man geübt hat, dass irgendwelche Sachen nicht gehen. Entweder das geht, wenn man übt, dann geht das. Und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, da durchzubeißen. Und es war immer so, dass die Hälfte der Schüler aufgegeben hat und die andere Hälfte war dann wirklich gut. Und ich habe es zum Glück zu den Guten geschafft.
War die Ablehnung gegenüber der Klarinette vielleicht auch der Grund, warum Sie sich dann der Harmonika zugewandt haben?
Weniger. Also da waren andere Faktoren ausschlaggebend. Zum einen habe ich dann, so mit 15, ich war in der Tischlerlehre, heimlich mich in die Musikschule eingeschrieben und habe Schlagzeug gelernt. Das durfte niemand wissen. Habe dann auch heimlich dann mir einen Schlüssel vom Musikkapellen, vom Probelokal ausgeborgt und bin dann heimlich üben gefahren.
Wieso durfte das niemand wissen?
Weil ich eben Klarinette lernen sollte und Schlagzeug war eben kein Instrument, höchstens eben als Trommler bei der Musikkapelle, aber wirklich jetzt ein Drumset spielen war nix. Und so war es dann, dass ich das eben heimlich gemacht habe und es waren dann mehrere Erlebnisse, die mich damals um 16 war das, war da immer schon eher der Revoluzer bekannt als einer, der was immer das macht, was man eben nicht von einem erwartet, war damals eben mit den Punks unterwegs, frisierte Motorräder und eher bei der harten Truppe unterwegs und für mich war das dann so irgendwie der Punk, genau bei den Punks das Gegenteil zu machen und es war ein Erlebnis in einem Wirtshaus, wo zwei junge Musikanten mit der Steirischen Harmonika gespielt haben. Und das hat mich irgendwie fasziniert, dieser Groove, dieser Klang, dieser spezielle Sound. Und ich habe mir von dem Moment eingebildet, dieses Instrument, das möchte ich lernen. Da hat man natürlich den Vorteil gehabt zu Hause, wenn man zum Vater gesagt hat, du, steirische Harmonika wäre cool, so ein Instrument zu kaufen. Und das ist natürlich dann von Vorteil, wenn so ein Instrument im Tal natürlich einen hohen Stellenwert hat, dass der Vater dann zwei Kühe verkauft hat und mir dieses erste Instrument eben dann besorgt hat und ich somit dann für mich selber begonnen habe, dieses Instrument zu lernen. Also ich hatte keinen Lehrer und habe dann herum improvisiert und mich dann auch sehr schnell mit der wirklich traditionellen Volksmusik im Tal und auch in Südtirol zu beschäftigen und zu forschen begonnen, weil mir immer wieder gesagt haben, das ist die Volksmusik, so klingt alpine Volksmusik und ich habe mir dann immer gedacht, es ist eigentlich komisch, warum es bei uns im Tal nicht so klingt. Die alten Musikanten spielen ganz anders. Und habe ich dann sehr intensiv eben damit beschäftigt. Und habe dann später gemerkt, dass mir dieses musikalische Feld, diese traditionelle Musik, zu klein wird. Und ich mich irgendwie auf meine Musik mehr konzentrieren möchte, auf das, was ich empfinde. Und dieses Instrument dann eher als Klangelement sehe. Wie weit kann ich es ausreizen, dieses Instrument? Was ist alles darauf möglich? Nicht nur Schunkelmusik und Halligalli.
Vielleicht an dieser Stelle, Sie haben den Punk erwähnt, ein ganz spezielles Stück. Es nennt sich Leck mia Marsch. Was genau, wie kam man da dazu? Der Titel ist ja doch etwas provokant, auch für Volksmusik.
Ja, schon. Es ist eines meiner ersten Stücke. Und es ist halt so, dass ein Stück schreiben eigentlich relativ leicht ist, aber einen Namen dafür zu finden, das ist so ähnlich wie einem Kind einen Namen geben. Der bleibt dann für ewig. Und Leck mia Marsch, also ich habe da eigentlich eher die Wortspielerei sehr lustig gefunden und habe dann auch gerade bei den Konzerten oft die skurrilsten Geschichten zu diesem Namen erfunden.
Der Leck-Micha-Marsch war das von und mit Herbert Pixner, der mir heute für die Sendung Zur Person auch gegenüber sitzt. Sie haben es vor dem Stück schon erwähnt, Sie haben wirklich Feldforschung hinsichtlich der Volksmusik betrieben. Wie kann man sich das vorstellen? Damals sind Sie mit dem Harmonium auf dem Rücken von Bauernhof zu Bauernhof gepilgert und haben die Leute gefragt, wie man was spielt?
So ungefähr kann man sich das vorstellen, stimmt. Aufgrund dessen, dass ich so als Harmonikaspieler relativ bald auch im Tal einen guten Namen hatte, war man auch unter den alten Musikanten schon recht schnell bekannt. Und so hat man da einfach angerufen und gesagt, darf ich mal bei dir vorbeikommen? Mich interessiert, was du singst oder mich interessiert, wie du spielst. Und die Antwort war eigentlich großteils immer so, ich spiele ja seit 30 Jahren nicht mehr öffentlich, nur mehr für mich, oder wir singen ja schon 20 Jahre nicht mehr zusammen. Und da muss man einige Tricks sich einfallen lassen, wenn man sagt, ich nehme deine Nachbarn mit, der spielt ja ein paar Griff Gitarre, treffen wir uns doch einfach mal auf ein Glas Wein. Und meistens war es dann wirklich so, dass es oft Stunden brauchte, bis sie sich traut haben oder vergessen haben, dass da ein Mikro steht. Und es oft wirklich ganze Nächte gebraucht hat, bis sie endlich so, da gab es noch dieses eine Lied, da kennst du das noch zum anderen. Ja, den Text, die zweite Strophe weiß ich nicht mehr. Und so haben sie dann wirklich diese alten Lieder noch einmal mir wirklich aufs Mikro gesungen oder die alten Stücke eben ausgepackt. Aber es braucht wirklich sehr viel Fingerspitzengefühl und sehr viel Feingefühl, weil einfach aufschlagen, ein Mikro hinstellen und so, jetzt spielst mir bitte was vor. Das machen die alten Sängerinnen und Sänger oder Musikantinnen und Musikanten nicht, weil sie auch eben irgendwie so ein Ehrgefühl haben. Ich möchte mich jetzt nicht bloßstellen, weil ich jetzt das Instrument schon jahrelang nicht mehr richtig gespielt habe. Und irgendwann muss man es eben so hinbekommen, dass sie eben dieses Mikrofon vergessen und dass es auch nicht veröffentlicht wird, dass das nur für mich als Dokumentationszweck und auch zur Analyse ist.
Was macht man dann mit den traditionellen, unter Anführungszeichen, mit den alten Stücken? Nimmt man die dann ins eigene Repertoire auf oder versucht man die abzudaten, unter Anführungszeichen?
Es ist mir da weniger um die Stücke selber gegangen, sondern eher um die Spielart. Wo man oft denkt, warum ruft es bei denen so? Ist das der Rhythmus? Ist das die Spielart selbst? Und das war eigentlich für mich irgendwie das Wichtige. Und auch so die Einstellung, die die Musikanten damals hatten, das war auch nicht so romantisch, wie man sich's heute vorstellt. Die sind am Abend zusammengesessen im Wirtshaus und haben einfach für sich Musik gemacht. Das war ein großer Konkurrenzkampf unter allen Musikgruppen und unter allen, die was gesungen oder gespielt haben. Wer hat das neuere Programm? Wer hat das neuere Repertoire? Der andere hat einen Tango. Wo hat er denn her? Wieder sich irgendwo vom Radio abgehört? Oder die ersten, die es sich leisten könnten, hatten Shellacks oder so, wo sie sich dann irgendwas eben wieder übernommen haben oder sind irgendwo zurückgekehrt, wo sie gearbeitet haben aus einer Region, wo sie andere Lieder gesungen haben oder andere Stücke gespielt haben und die haben dann wieder was Neues mitgebracht. Und so hat sich diese Volksmusik auch entwickelt, kann man sagen. Also von der K&K-Zeit her, wo die Militärzeit ja, glaube ich, über 2 Jahre dauerte, wo dann der Tiroler mit den Bad Ischler zusammen war oder der Burgenländer mit dem Vorarlberger. Und da waren halt immer wieder Leute dabei, die vielleicht auch eben Noten schreiben konnten und diese Musik dann wieder weitergebracht haben in ein anderes Bundesland. Und gab dann eben in jeder Region wirklich so Vorbilder für viele andere Musikanten, weil der halt einfach gut gespielt hat, technisch gut war und, oder eben ein Typ war.
Wer waren so Ihre Vorbilder als junger Harmonika-Anfänger?
Das ist sehr schwierig. Also wirklich Vorbilder hatte ich in dem Sinne eigentlich wenig. Also es gab einige Musiker oder einige Musikanten, die mich so fasziniert haben. Das war zum einen, der mich auch irgendwie geprägt hat, war Andreas Salchecker aus Salzburger Gegend, ich glaube aus dem Bongau. Ein blinder Harmonikaspieler, ist leider vor einigen Jahren verstorben, der eine unglaubliche Acht zum Spielen hatte. Natürlich als Blinder ein unfassbares Repertoire hatte, der, wenn er irgendwo ein Stück gehört hat, es einfach nachspielen konnte. Und er hatte tausende Shellacks, alte Aufnahmen zu Hause, Platten.
Wahrscheinlich auch eine unglaubliche Sensibilität, oder?
Das auch, ein unglaubliches Rhythmusgefühl. Also es gibt auch Aufnahmen von ihm, die bei Weitem natürlich nie das widerspiegeln, wie wenn er selber gespielt hat. Weil wenn Andreas Salchecker dieses Instrument hergenommen hat und begonnen hat zum Spielen, dann war es automatisch ruhig. Das hat jeden gefesselt. Ganz egal, ob jemand was von Musik verstanden hat oder nicht. Und das war schon prägend für mich, weil man gedacht hat, hey, das Instrument kann auch was anderes. Er hat viel Choräle gespielt, er hat viel Stücke gespielt, die eben ganz untypisch für die Steirische Harmonika waren. Und das hat mir irgendwie gefallen, weil man denkt, es ist nicht nur ein Tanzinstrument, sondern es kann auch anders und dieses Instrument kann auch berühren. Italo Connection und Tarantino, ein Stück aus der Feder von Manuel Randi. Manuel Randi als Gitarrist beim Herbert Bixner Projekt und natürlich auch bei der Italo Connection. Weiters mit dabei sind am Bass Marco Stani, am Saxophon Martin Resch, an den Keyboards Alex Trebo, an den Perkussionsinstrumenten Max Kastlunger und an den Drums Mario Ponzi.
SWR 2 zur Person Herbert Bixner, der sich auch gleich selbst abgesagt hat. Sie waren selbst mal Radiomoderator.
Ja, ich war 12 Jahre als freier Mitarbeiter bei Rai Südtirol, heißt der Sender mittlerweile. Damals war es Rai Sender Bozen. Wurde dort quasi ins kalte Wasser geworfen. Eine Abteilungschefin der Volksmusikabteilung hat mich moderieren hören bei einem Abschlusskonzert von einem Volksmusikseminar und sie meinte, du machst das sehr gut, du kannst am Dienstag gleich beginnen, wir haben eine Sendung für dich, komm einfach am Dienstag um 9 in den Sender. Und so ging's los.
Was haben Sie da gelernt, vielleicht für Ihr weiteres Musikerleben beim Radio?
Sehr viel. Also Radio machen, das war etwas, was mich auch, glaube ich, geprägt hat für die Bühne. Erstens, weil wir keine Texte haben in unserer Musik, mussten von Beginn weg eigentlich immer die Stücke anmoderiert werden. Und so habe ich vom Radiomachen her schon einen Vorteil gehabt, weil man natürlich das gewohnt war, etwas zu improvisieren, etwas zu anzusagen, etwas zu moderieren. Natürlich auch wahnsinnig viel Musik, die man wieder kennengelernt hat, was man an Bemusterungen bekommen hat und aufmerksam darauf wurde, was es eigentlich an unglaublich vielen guten Bands gibt, die kein Mensch kennt. Und das für mich natürlich auch immer schön war, diesen Gruppen und diesen Musikanten oder Musikerinnen eine kleine Plattform auch geben zu dürfen.
Sie waren ja nicht nur Radiomoderator, Sie sind auch gelernter Tischler. Wann gab es irgendwann die Entscheidung oder gab es die Entscheidung, ein Aha-Erlebnis, wo Sie gesagt haben, ab jetzt bin ich professioneller Musiker?
Ja, das war aber relativ spät. Also die Tischlerlehre, es war eine Zeit, die ich halt absolviert habe. Ich habe gemerkt, das ist nicht das meine. Es war vielleicht auch der Betrieb selbst, der jetzt zu einem, wie es halt damals war, als Lehrbub, wird man ja nicht gerade sonderlich gut behandelt. Es war so, dass ich mich, sobald ich diesen Gesellenbrief in der Hand hatte, so irgendwie ein Stein vom Herzen fiel, wo ich gemerkt habe, so, jetzt bin ich wieder frei.
Aber Sie haben erzählt, Sie haben im Studio hier gleich nebenan, haben Sie selbst was getischlert?
Natürlich, also das Handwerk selbst an sich fasziniert mich nach wie vor. Es ist ein wunderschönes Handwerk. Es war nur damals, gerade so in der Jugendzeit sozusagen, nicht das, was ich machen wollte. Und eben auch, es war Chef, zwei Gesellen, die waren nicht unbedingt die nettesten, aber man hat es halt durchgezogen. Und wie es halt da eben damals war, zu Hause sagen, ich will das nicht, das heißt, du hast die beste Lehrstelle, die machst du jetzt. Und ich hatte damals immer schon so irgendwie das, ich habe gemerkt, dass Musik machen, ich spüre, dass mir das was gibt und ich wollte irgendwie musikalisch auch in Zukunft etwas machen. Und sobald ich eben die Lehre fertig hatte, war ich dann beim Militärdienst, habe dann später, das war dann 95, ich war 20, begonnen auf die Alm zu gehen. Ich war dann 15 Sommer lang als Senner oder als Almer auf verschiedenen Almen, begonnen in der Schweiz und dann später auch in Südtirol. Und wurde dann 95 vom Musikinstitut in Südtirol angefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Harmonikastelle anzunehmen. Es ist gerade einer ausgefallen und ob ich nicht da eine Substitutenstelle übernehmen würde. Und ich habe dann gefragt, wie soll ich denn da unterrichten? Ich bin ja kein Musiklehrer. Ja, das machst du schon. Und es war dann so, auch im Umfeld, dass die Leute dann gesagt haben, wie bist du jetzt Musiklehrer? Kann man das einfach so machen? Und das hat mich irgendwie unglaublich gewurmt. Habe dann beschlossen, Musik zu studieren und habe dann die Aufnahmeprüfung am Landeskonservatorium in Klagenfurt gemacht, wurde aufgenommen und habe dort dann 5 Jahre meines Lebens quasi verbracht in Klagenfurt, immer gebändelt zwischen Südtirol und Kärnten jede Woche.
Sie haben aber das Studium im letzten Jahr abgebrochen, habe ich gelesen.
Das war auch so eine Fügung oder irgendwie so ein, ja, man macht sich ja eh selbst. Das war das letzte Studiensemester und ich las in der Zeitung eine Annonce: Wir suchen einen Harmonikaspieler für Vail, Colorado, Wintersaison, gute Bezahlung. Und ich dachte mir, eigentlich wäre das cool. Also 3 Monate mal in die Staaten und Barmusiker spielen. Ja, okay, geht sowieso nicht, ich muss das Studium fertig machen. Ich habe mir diese Annonce damals rausgetrennt aus dieser Zeitung und es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe dann am nächsten Tag angerufen und habe mir gedacht, ich kam da sowieso nicht in Frage. Also ich mache da drüben ganz bestimmt nicht den Tiroler-Clown, der mit Tirolerhut auf dem Tisch oben steht und Halligalli macht. Das mache ich sowieso nicht. Aber ich frage mal nach, was die da sich vorstellen. Und ja, es war dann eben Mitte Dezember war das, ein Casting in Wernberg, in der Nähe von Villach in Kärnten. Da sollte ich halt aufschlagen, eben vorspielen so quasi. Und dann war für mich schon klar, okay, das mache ich nicht. Also Casting mit Lederhose, das mache ich ganz bestimmt nicht. Und wie es der Zufall eben wollte, ich war genau an diesem Tag wieder von Südtirol unterwegs nach Kärnten zum Studium. Ich habe immer so 3 Tage in Klagenfurt verbracht. Und es war eben dieser Tag, dieser Nachmittag, und es war 3 Uhr Nachmittag, um 2 war dieses Casting gewesen, und um 3 bin ich so bei Villach vorbeigefahren und dachte mir, ich schaue jetzt da einfach mal hin. Bin dann da hingefahren und habe dann diesen Chef von diesem Lokal, der war aus Bayern, getroffen und, ja, spiel doch mal ein Stück. Und ja, okay, ich spiele, ja, so einen alten Landler gespielt und gesagt, ich spiele halt nur so Sachen. Ja, okay, passt, er weiß jetzt eh nicht, wenn er nimmt. Es waren ja so 10 andere da. Er wird sich melden. Für mich war schon klar, da bin ich der Falsche. Also die suchen da ganz bestimmt irgendwas anderes. Dann kam eben am Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember, der Anruf. Passt, du kannst mitkommen. Wir treffen uns am 27. Dezember in Innsbruck. Da gibt's die Tickets. Am 28. Dezember geht dein Flug. Das war 1999, so genau über Silvester von Millennium. Passt, wir holen dich in Denver ab. Und dann war halt für mich so... Was mache ich jetzt? Das letzte Studienjahr, wie bringe ich das jetzt meinem Professor bei? Meinen ganzen Musikgruppen, die ich damals so gespielt habe, es waren sicher 10 Bands, wo ich dabei war, dass ich da jetzt 3 Monate absage und habe das dann einfach dann im Dezember alles abgesagt, bin dann eben am 28. Dezember nach Wales geflogen und habe doch 3 Monate an der Bar gespielt.
Da passt das nächste Stück ganz gut dazu aus der CD Bauernjazz, Red Shoes Blues. Das war der Red Shoes Blues aus der CD Bauernjazz von und mit dem Herbert Pixner Projekt. Herbert Pixner Harmonika, Katrin Aschhaber Harfe, Werner Unterlercher Bass. Das Heimatimage der Harmonika und der Volksmusik wird aber getrost auf die Seite gelegt, kann man sagen. Die Klänge von damals ins Jetzt katapultiert, ohne aber auf die alpenländischen Wurzeln zu verzichten. Sie haben es erzählt, eine Tracht wollen sie nicht anziehen. Sie wollten auch in den USA nicht den Tiroler Clown spielen. Dennoch, die Volksmusik ist ihr Zentrum, kann man sagen. Was kann unter Anführungszeichen die Volksmusik, was andere Stilrichtungen vielleicht nicht können?
Das ist schwer zu pauschalisieren. Also natürlich, es ist was Besonderes, wenn man einen Südstaaten-Blues hört, der wirklich von einem gespielt wird, der auf einer Baumwollplantage arbeitet und seinen Text über diese Arbeit hat, dann ergreift einen das. Dann ist das für mich eben authentisch. Da spielt es nicht die Rolle, ob das jetzt technisch perfekt gespielt ist, gesanglich perfekt gesungen ist, sondern es geht da um diese Geschichte, um eben diese Ausstrahlung dieser Musik. Und das ist eben, glaube ich, auch gerade bei der Volksmusik etwas, was zwar sehr in Vergessenheit geraten ist und sehr verdrängt wurde, aber es gibt sie noch, diese Perlen, die authentisch spielen können oder singen können, wo, wenn 2 Bauern auf Zither und Gitarre einen Landler spielen, dann ist das für mich wie Blues. Das ist so etwas Archaisches, so etwas Ergreifendes. Und das kann kein Studierter nachmachen. Das geht nicht. Du kannst dir diese Technik abschauen, du kannst dir die Spielweise nachspielen, 1:1, aber es wird nie das sein. Und das, glaube ich, ist eben das Faszinierende daran. Und das, was man auf der Bühne macht, oder ganz egal, das heißt, oder auch im Wirtshaus, es muss einfach authentisch sein und man muss einfach glaubhaft sein und irgendetwas nur zu covern oder irgendwie nur ein Element aufzunehmen. Das heißt auch, wenn wir Blues spielen, es ist nie ein Blues, aber wir spielen halt auf unsere Art und Weise und ich spiele ihn halt so, wie ich ihn spüre und vielleicht wird er dann eben auf diese Art und Weise wieder authentisch, weil wir es eben nicht irgendwie nachspielen, sondern weil wir es halt so spielen, wie es mit unserem Instrumentarium halt möglich ist.
Wenn Sie die traditionelle Volksmusik und den Blues oder den Swing oder den Funk in manchen Nummern kombinieren, assimilieren, wird es dann eigentlich eine neue Volksmusik oder ist es die klassische Volksmusik in neuem Gewand gekleidet?
Eigentlich ist es eher so, dass wir ja nicht die Volksmusik mitnehmen. Ich nehme mir nur verschiedene Elemente aus bestimmten Richtungen, sei es der Rhythmus vom Funk oder der Rhythmus vom Tango, den ich auf einem Instrumentarium spiele, das eben der Volksmusik zugerechnet wird. Und sobald ich mit der steirischen Harmonika eben diesen Tango spiele, dann klingt das immer irgendwie noch nach Alpen. Es wird nie nach Argentinien klingen, weil es eben diesen alpinen Klang, der so eingemeißelt ist in unseren Gehörgängen, wird der immer das bleiben. Und auch eben mit Tiroler Volksharfe, mit Kontrabass, es wird immer diesen alpinen Anstrich haben. Und wir haben somit auch eben nicht diese Volksmusik in den Tango gebracht, diese Alpine, sondern einfach nur diese Klangfarbe der Volksmusik. Und uns diesen Rhythmus eben quasi adaptiert auf dieses Klangbild.
So ist auch der Titel des nächsten Stückes entstanden, der Russische, der ja eigentlich auch mit Russland oder mit Russen wenig zu tun hat.
Stimmt, der Titel entstand eigentlich auch wieder etwas skurril. Das Stück hatte ich schon relativ lange, aber ich hatte nie einen Namen für dieses Stück. Und es war auch eines der ganz ersten eigenen Stücke. Und immer, wo ich das gespielt habe, war es dann so, dass die Leute gekommen sind und sagten, was war denn das für ein Stück? Und ich habe gesagt, was, ein eigenes Stück, hat keinen Namen. War cool, das klingt so russisch. Und wenn wir das nächste Mal gespielt haben, hey, spiel doch nochmal diesen russischen. Und so ist es dann geblieben, dass dieser Name eigentlich vom Volksmund irgendwie benannt wurde. Und so blieb es bei der russische.
Und so klingt der russische. Den oberen Knopf am Hemdkragen kann man da ganz ruhig aufmachen und den zweiten am besten auch gleich. So fordert es jedenfalls das Booklet der CD Blusen auf. Zu hören war daraus der russische von und mit Herbert Pixner und dem Herbert Pixner Projekt. Größtes Anliegen in seiner Kunst, Musik mit Herz zu vermitteln, so liest man ebenfalls im Booklet. Aber Musik mit Herz, machen das die anderen nicht?
Doch schon. Es war damals, Blusen auf war unser erstes Album. Und da muss man vielleicht dazu sagen, dieses Album entstand eigentlich nur aus dem Bedürfnis heraus, meine eigenen Stücke, die ich damals 2005 fertig hatte, so dokumentarisch auf CD zu spielen. Es gab damals schon viele Musikgruppen und gerade Harmonikaspieler, die meine Stücke eben schon coverten, teilweise auch schon veröffentlicht hatten, teilweise bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt wurden. Und so dachte ich mir, ich muss diese Stücke einfach alle mal dokumentieren. So stelle ich mir vor, dass sie gespielt werden. Weiter eigentlich gar nichts. Und es war diese Zeit, gerade in Tirol, wo ja eben gerade dieses ganze volkstümliche Genre einen unglaublichen Stellenwert hatte. Es begann bei Zillertaler Schürzenjäger, die jetzt musikalisch eh schon hoch angesiedelt sind, bis eben diese ganze Spatzenszene und eben alles eher im seichten Schlager, Unterhaltungsbereich. Eben, es entstand aus dieser Gegenbewegung zu dieser Folklore-Kitsch-Schlager-Szene, von der wir uns einfach bewusst distanzieren wollten, sind auch diese eigenen Stücke und diese vielleicht auch teilweise skurrilen Titel entstanden.
Weltoffen und heimatverbunden zugleich, so wird Ihre Musik gerne beschrieben. Berührungsängste auch mit anderen Musikstilen haben Sie scheinbar keine. Sie haben auch bereits einige Musikgruppen gegründet, wie zum Beispiel die Hormstanzer, das Lechner Kera Pixner Trio, Legendary St. Paul's Jazz Band, die Südtiroler Tanzelmusik, Mein Liebste Weißpartie mit Franz Bosch, das Herbert Pixner Trio und eben 2005 das bereits oft gespielte heute Herbert Pixner Projekt. Wieso gerade der Name Projekt? Ein Projekt ist doch irgendwann eigentlich abgeschlossen.
Stimmt, also die ganzen aufgezählten Musikgruppen, da fehlen noch viele andere. Das war damals, als ich gerade so begonnen habe, Musik zu machen, da war es gang und gäbe, jedes Wochenende mindestens mit 3-4 verschiedenen Gruppen irgendwo zu spielen. Einmal mit einer Jazzband eine Umrahmung zu machen, einmal als Trio eine kleine Hochzeit zu spielen. Und man war eben so quasi als semi-professioneller Musiker unterwegs. Man hat seinen Beruf gehabt, ich habe studiert, habe unterrichtet und nebenher halt eben alles ausprobiert, was irgendwie auszuprobieren geht. Und das war sehr lehrreich für mich und auch zehre heute noch davon. Ich bin sehr froh darüber, dass man wirklich alles probiert hat. Ich habe von Halligalli-Auftritten am Oktoberfest bis zu Dörkelen, bis zu Umrahmungen von Bankeneinweihungen wirklich alles gemacht und daraus mir im Laufe der Zeit das ausgesucht, was ich eigentlich machen will und was ich bestimmt nie wieder machen mag.
Und Was sind die Dinge, die Sie nie wieder machen möchten?
Also wirklich beruflich über Wochen am Oktoberfest zu spielen, würde ich nicht mehr schaffen. Obwohl es natürlich auch seine Berechtigung hat. Und es gibt Musiker, die brennen dafür. Und ich bewundere jeden, der das macht, der das durchzieht. Hut ab, alle, die sowas machen, das musst du erst mal schaffen. Stundenlang vor einer total betrunkenen Meute, da wirklich die Hosen runterzulassen, also das ist echt Hut ab, aber ich kann's, für mich hat Musik eine andere Bedeutung. Ich möchte mit Musik etwas erzählen. Es ist für mich eine Ausdrucksweise. Und so hat sich eben herauskristallisiert über die Jahre, dass ich gerne Bilder mit der Musik machen möchte, die ich projiziere auf der Bühne und wo sich das Publikum dann eben selbst diesen Film, dieses Bild dann vorstellen kann. Und man merkt es vielleicht im Laufe der Veröffentlichungen, die wir gemacht haben und der Programme, die wir gespielt haben, dass es immer mehr eben auf dieses Bildhafte ging. Am Anfang war es eher so zwischen Unterhaltungsmusik und Jux und ein bisschen von allem was machen, ein bisschen Improvisation. Aber das Schöne daran war dann eben, den Menschen auch mal Stücke vorzuspielen, die teilweise bis zu 10 Minuten dauern, wo man eben Klangbilder macht und eine andere Ebene eben schafft. Und da geht man auch dann von der Bühne und ist zufrieden mit sich selber, wenn man es geschafft hat, eine Spannung über 10 Minuten zu halten, wo sich das Publikum dann für einige Sekunden nicht mehr atmen traut. Das ist das, was mich jeden Abend wieder anspornt, auf die Bühne zu gehen.
Vielleicht etwas, das auch aus Ihrer Radiozeit kommt, wo ja das Bild im Gegensatz zu anderen Medien auch im Hörer, in der Hörerin entsteht, nicht wie im Fernsehen einfach präsentiert wird.
Auch das, und weil ich kein Texter bin, ich weiß, ich kann keine Texte machen, also ich traue es mir jedenfalls nicht zu. Ich bin auch kein guter Sänger. Deshalb blieb es bei Instrumentalmusik und ich habe relativ schnell gemerkt, dass man auch eben mit Instrumentalmusik Geschichten erzählen kann. Man wurde viel ausgelacht. Was wollt ihr mit eurer Musik da? Ihr habt ja nicht einmal einen Text. Das wird vielleicht zu Weihnachten ganz gut passen, aber sonst, was soll das sein? Aber es war trotzdem, es hat was. Und das waren dann eben auch diese, würde man sagen, Vorbilder, die man hatte, wenn man Dave Brubeck oder Benny Goodman, Django Reinhardt, die brauchten alle keinen Text, aber die haben berührt.
Welche Geschichte will die Electrifying Overture erzählen? Ein Titel, wo sich das Herbert-Pixner-Projekt mit elektronischen Klängen, elektronischer Musik beschäftigt hat?
Naja, es ist so, dass dieses Stück schon etwas provoziert und wir damals bewusst etwas provozieren wollten. Es war so, dass wir über Jahre so minimalistisch wie möglich auf die Bühne gingen. Das war auch unser Aushängeschild. Und ich habe mir irgendwie eingebildet, ich möchte jetzt, wo die Häuser immer größer werden, weil man in großen Häusern spielt, wo teilweise bis zu 3000 Leute drin sitzen. Wir brauchen jetzt vielleicht auch irgendwann mal was, was optisch einfach mal ein bisschen mehr Wumms hat. Und wir können uns jetzt, durch den, dass wir größere Häuser und auch größere Festivals spielen, auch mal erlauben, etwas Lauteres zu machen und auch mal zu experimentieren. Wir haben dann einen Tontechniker mit, wir haben einen Lichttechniker mit dabei. Und so haben wir beschlossen, ein Album zu machen, wo wir ausschließlich E-Gitarre verwenden und die Harmonika auch mit Effekten nochmal als neue Klangfarbe einbauen. Und es wurde sehr kontrovers diskutiert, dieses Album. Viele sagten, das ist jetzt nicht mehr Harald-Pixner-Projekt, das ist jetzt, kann man sich nicht mehr anhören. Viele andere sagten, endlich, es ist jetzt näher an Pink Floyd als an Volksmusik. Und das ist ja auch das Schöne und das, was ich auch als Privileg empfinde, dass wir niemanden irgendwie Rechenschaft abliefern müssen, was wir gerade machen, sondern alles, was wir machen, immer mit uns vereinbar sein muss. Und wenn wir uns damit wohlfühlen, dann machen wir es einfach. Und da probieren wir uns halt einfach aus.
Ein funkiger Ausflug des Herbert-Pixner-Projekts in die Elektronik, die Electrifying Overture, gespielt vom Herbert-Pixner-Projekt. Sie hören SWR 2 zur Person mit Herbert Pixner, der mir für die heutige Sendung auch gegenüber sitzt. Wir haben vorher über das Herbert-Pixner-Projekt gesprochen. Wie würden Sie das Herbert-Pixner-Projekt beschreiben? Was ist es genau?
Naja, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, ein Projekt ist doch irgendwann einmal abgeschlossen. Und es war auch eben gerade damals, 2005, war es eben diesen Begriff Projekt zu wählen, der Hintergedanke, dass ein Projekt eben erweiterbar ist. Ich kann mir andere Musiker noch dazu holen und es bleibt immer ein Projekt. Es ist nicht das Herbert-Pixner-Quartett oder das Herbert-Pixner-Trio. So bleibt das Projekt eben offen. Es ist nicht angelehnt an eine Richtung, es ist nicht angelehnt an ein Genre. Vielleicht wird dieses Projekt auch einmal fertig sein. Der Hintergedanke war der, ob man es vielleicht schafft, mit einer Art von Musik, wo einen alle eher irgendwie belächeln oder geringschätzig als eben so, naja, ihr macht so traditionelle Volksmusik. Ob man es nicht schafft, mit dieser Musik ohne Text doch auf die Bühne zu kommen und doch ein Publikum dafür zu finden, indem man nicht gewissen Dogmen entspricht und nicht immer nur auf die Einsager hört, die sagen, hey, wenn ihr Geld verdienen, Erfolg und Ruhm haben wollt, dann müsst ihr es so machen wie die Stars, die auf der Bühne stehen. Und das ist dann die Herausforderung und auch irgendwie so der Antrieb, ein Projekt zu kreieren und damit es vielleicht eben auf die Bühnen der Welt zu schaffen. Und es ist uns irgendwie gelungen und vielleicht ist das Projekt dann irgendwann abgeschlossen, wenn man sagt, wir haben jetzt eigentlich alles erreicht, größere Häuser sind eigentlich nicht mehr machbar mit dieser Art von Musik. Wir haben alles ausprobiert, was an Klängen möglich ist und dann ist es vielleicht irgendwann beendet.
Die Harmonika kann auch rocken. Quattro, die titelgebende Nummer der gleichnamigen CD aus dem Jahr 2014 mit dem Herbert Pixner Projekt. Bestehend aus Herbert Pixner Harmonika, Heidi Pixner Harfe, Manuel Randi Gitarre und Werner Unterlercher Kontrabass. Sie sprechen die größeren Häuser an, sie füllen unter anderem das Wiener Konzerthaus, das Salzburger Festspielhaus, die Elbphilharmonie in Hamburg. Braucht ein größeres Haus einen anderen Anspruch an die Musik oder verlangt ein größeres Haus einen anderen Anspruch an die Musik? Weil Sie haben zuerst gesagt, in größeren Hallen konnten Sie auch lauter spielen, Sie konnten schriller sein, unter Anführungszeichen. Aber es gibt ja auch Klavierrezitals in großen Häusern, wo auch nur einer spielt. Braucht ein großer Raum lautere Akustik, lautere Musik?
Nein, nicht unbedingt lautere Akustik und lautere Musik, aber die Stücke kann man anpassen auf den Raum. Also für mich persönlich ist es jedenfalls so. Es gibt Musikstücke, die sind wirklich so im Hinterkopf gemacht für, ich sitze hier im kleinen Raum und spiele es mit der Steirischen Harmonika solo und es funktioniert. Dieses Stück funktioniert aber nicht, wenn 2500 Leute drinnen sitzen. Das ist zu klein, es ist zu intim, es würde sich verlieren. Es ging vielleicht als kleiner Gag, geht, aber nicht für ein ganzes Programm. Ich merke es, wenn ich oben sitze, es funktioniert nicht. Und wenn man eben am Schreiben ist, am Komponieren ist, dann hat man schon irgendwie das Bild vor Augen. Wo sitze ich? Ich sitze auf einem großen Festival, wo 5000 Leute unten sind. Da brauche ich etwas, was schiebt. Da brauche ich etwas, wo ich diese Energie drüber bringe. Und so entstehen dann auch eben diese Stücke, die dann größer werden, die mehr Druck haben, die weiter sind. Und wenn ich jetzt mir eben im Kopf habe, dass ich vielleicht in einer Bauernstube sitze oder im Wohnzimmer bin oder nicht auf der Veranda war, dann schreibe ich dieses Stück schon kleiner, schon intimer. Und das hat für mich schon was zu tun. Klar hat man immer wieder im Programm ein Solostück für Harfe. Aber wenn ich jetzt im Salzburger Festspielhaus, würde ich mir jetzt kein Harfekonzert solo 2 Stunden lang anhören. Außer es ist wirklich ein so genialer Harfinistin oder Harfinist, der 2 Stunden Bogen schafft, dass ich so fasziniert bin. Oder eben auch ein Pianist, der es schafft, 2 Stunden lang dich in den Bann zu ziehen. Aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, zu viert einen Druck aufbauen zu können, der mehr schiebt als jede Bankband, dann mache ich das auch. Und das kann ich eben in einem kleinen Club nicht machen. Das ist dann zu viel. Da brauche ich auch dann keine große Lichtshow. Da brauche ich auch keine großen Effekte. Wenn ich im Club sitze, dann ist es dieses Intime, was wichtig ist. Jeder kann mir genau diese Finger schauen. Jeder sieht jeden Schweißtropfen, der mir von der Nase tropft. Und das ist der Unterschied zwischen einem Clubkonzert und der Unterschied eben zwischen einem großen Konzerthaus, wo ich eben dieses Haus und alles mit aufnehme als Publikum.
Jetzt zeige ich eine Ansage, die Sie auch ganz gern bei Konzerten machen. Jetzt kommt wieder Volksmusik. Almerisch, landlerisch, so der nächste Titel. SWR 2 zur Person Herbert Pixner, der eben auch mit dem Herbert Pixner Projekt zu hören war. Almerisch, landlerisch, so war der Titel dieses Stückes. Sie widmen sich auch anderer traditioneller Musik, zum Beispiel, wie besprochen, mit der Italo Connection. Tangos stehen ebenso auf dem Programm. Was ist für Sie überhaupt traditionell südtirolerisch, traditionell tirolerisch?
Ja, schwierig. Es wird ja gerade eben also Forschung betreibt oder eben auch Feldforschung macht. Dann werden so bestimmte Charakteristiken eben als, das ist typisch regional, das Baschen im Ausseerland zum Beispiel oder die Dudler in Wien oder die Solinger in Oberösterreich, die Appenzeller mit dem Appenzeller Hackbrett. Das sind so ganz so typische Klangfarben. Franzl Busch zum Beispiel hat in Tirol sehr viel geprägt, so von der Spielart her, wie man eben auf der Harmonika spielt.
Wie spielt er anders?
Man nennt es so Schüttelbewegungen, Aufteilungen zwischen Oktavsprüngen, viel in Oktaven gespielt, also ganz anders als jetzt teilweise Harmonikaspieler eben im Innenviertel oder in Bayern. Aber für mich persönlich ist das dann eben nicht dieses genau regionale, das ist halt tirolerisch, sondern es ist eben dieser Stil vom Franzl Busch oder dieser Stil von diesen bestimmten Musikanten oder Sängern, die das dann schon vor Generationen geprägt haben und somit das immer wieder weitergegeben haben und schlussendlich dann ein Markenzeichen eben wurde für diese Region. Und für mich ist es dann eben das Markenzeichen dieses Musikers, der es quasi dann, wenn, keine Ahnung, jede Coverband einen Beatles-Song hat, dann haben die Beatles es geschafft, dass andere das übernehmen und mit aufnehmen. Und somit kann man auch nicht sagen, das ist jetzt typisch, Manchester.
Gibt's aber, glauben Sie, was ich mich die ganze Zeit frage, gibt's überhaupt noch eine regionale Volksmusik oder ist das nicht durch den Mainstream, durch Radio, TV etc. und durch das Pop-Business und die andere U-Musik, ist es nicht eine überregionale, vielleicht sogar eine weltüberspannende neue Volksmusik, unter Anführungszeichen, die von Britney Spears ausgeht oder was auch immer?
Sicher. Also diese Frage, gibt es noch die traditionelle Volksmusik, die ist unglaublich schwer zu beantworten, denn die Musik hat sich ja sowieso immer weiterentwickelt. Und auch wenn man heute hergeht und diese traditionellen Musikrichtungen pflegt, nicht nur in den Alpen, dann ist es für mich immer irgendwie eben ein Museum. Da drinnen pflegen wir das, wir machen es so, wie drei Generationen vorher die Musikanten gespielt haben, aber es entwickelt sich dann nicht mehr. Man kann zwar dann sagen, gut, die haben damals so gespielt, aber nicht mehr. Und für mich ist es wichtig, dass es sich entwickelt. Man muss die Wurzeln ja nicht verleugnen. Auf die muss ich auch nicht stolz sein. Aber ich bin schon irgendwie froh, dass ich aus einem gewissen Fundus, aus einem gewissen Boden meinen Ausgangspunkt habe und auf das ich mich auch berufen kann. Und ich finde, dass eben gerade Volksmusik nichts Schlechtes ist. Es hat nur einen ganz bitteren Anstrich bekommen über diese ganze Szene der heiligen Welt, dieser den Touristen vorgegaukelten heilen Tiroler Welt mit Watschentanz und was weiß ich was alles, das ein Musikant früher nie so gemacht hat. Das ist ganz fürchterlich. Also das ist nur wirklich der Show dienend und dem Effekt dienend. Und das ist etwas, was ich ganz abscheulich finde. Also damit kann ich nichts anfangen. Aber es gibt eben andere Sachen. Eben, wenn man Musiker und Musikantinnen, die eigentlich auch nie Gehör in der breiten Menge bekommen, aber die Insider eben kennen. Und aus solchen Elementen picke ich mir schon so meine Sachen raus.
Die Volksmusik ist zweifelsohne auch im Mainstream angekommen. Wir denken an Phänomene wie Andreas Gabalier oder Helene Fischer. Glauben Sie, dass der Erfolg der Volksmusik auch daran liegt, dass wir in einer zerrissenen Welt vielleicht wieder unsere Wurzeln suchen, das Heimatverbundene, die Rückkehr zu einer Gemeinschaft?
Ja, kann ein Teil von diesem Phänomen sein. Für mich ist es eher ein unglaubliches Marketingphänomen. Natürlich braucht es diesen Typen dahinter, der so ein Phänomen auch hält. Aber da spielen viele Faktoren mit. Zum einen ist es für mich schon fast wie dieses Verkleiden. Keine Ahnung, ich bin Sekretärin in Nürnberg, recht bieder, und verkleide mich für diesen Abend als Tralle-Sennerin und treffe dann vielleicht ein paar Wildschützen, die in Lederhosen dann da zu Weg kommen. Das ist für mich so wie das Oktoberfest. Es ist wie Karneval. Es ist Fasching und da treffe ich alles Gleichgesinnte, die genau das Gleiche wollen. Und dann ist doch noch Musik auf der Bühne, wo ich keinen großen Anspruch dran habe, ob das jetzt ein gutes Gitarrensolo ist oder nicht, sondern einfach einen Aufpeitscher, der halt Stimmung macht. Und das, glaube ich, ist dieses Phänomen. Und dann verkleide ich mich als eben dieser Elbler oder diese Elblerin, wo es halt diese romantischen Vorstellungen gibt, ah, der Wilczitz kommt die Sängerin besuchen und so weiter. Also ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, diese romantisierende alpine Welt, mit der aber im Grunde genommen der Alpenbewohner nichts damit zu tun hat, auch im weit entferntesten nichts.
Vielleicht ist aber gerade die Suche nach der heilen Welt jetzt in einer Zeit, wo alles immer schnelllebiger wird, das Internet vernetzt uns immer mehr, ist vielleicht das gerade so ein Fluchtpunkt auch?
Ganz sicher. Also das ganz bestimmt, dass die Leute oder die Menschen wieder etwas suchen, wo sie quasi einen Kanal haben, wo sie etwas präsentiert bekommen, was sie vielleicht nie erreichen. Es geht ja schon in den Texten da, keine Ahnung, unser Date auf Malibu und was weiß ich was alles. Das sind dann eben so das Ausbrechen aus dem Alltag vielleicht, dass man, es wird etwas, diese schönere, unkomplizierte, unbedarfte Welt eben vorgespielt, die man sich erträumt, die man aber eh nie wahrscheinlich erleben wird. Und das passt ja auch gut. Jeder hat eine andere Art von Ventil, würde ich mal sagen. Der eine geht zu einem Metal-Konzert und bauert sich da für ein paar Stunden aus. Der andere geht eben auf ein Schlagerfestival und der nächste geht in ein Sinfoniekonzert. Und es gibt eben diese verschiedenen Möglichkeiten. Das andere hat die größere Lobby und die größere Macht in den Medien und die größere Breitenwirkung sozusagen, weil es halt eben einfacher gestrickt ist. Und das andere hat eben weniger Hintergrund und muss halt dann mit weniger Publicity auskommen.
Der String-Tango von und mit dem Herbert Pixner Projekt. Herbert Pixner, der Kopf des Projekts, sitzt mir auch für die heutige Sendung gegenüber. Sie hören SWR 2 zur Person. Wir haben bereits über Ihren Werdegang als Künstler gesprochen, als Multiinstrumentalist. So ein Künstlerleben, man muss es sagen, erfordert auch viel Verständnis. Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder. Wie reagiert die Familie darauf, wenn Sie dauernd unterwegs sind?
Ich glaube, es war das Glück, dass ich meine Frau kennengelernt habe, als wir schon konzertant unterwegs waren. Also wirklich schon mit damals teilweise 200 Konzerten im Jahr. Und so war das eigentlich ganz normal. Ich bin auf Tour, meine Frau war damals Volksschullehrerin und so haben wir uns kennengelernt und es kamen recht schnell nacheinander zwei Kinder. Es war eine sehr intensive Zeit, würde ich mal sagen. Und es ist dann so, dass damals, es war glaube ich 2014, ich beschlossen habe, mein eigenes Label zu gründen auch und wir uns schon von Beginn weg eigentlich die komplette Arbeit immer im Alleingang für uns selbst gemacht haben. Das heißt, die Arbeit der Agentur, als die Aufnahmen, die Konzertvermittlung, das Organisieren der Konzerte, der Tourneen. Und 2014 war es dann so, dass ich irgendwie zeitlich nicht mehr geschafft habe. Also ich war an einem Punkt, da war ich mit den Beantworten der Mails 3 Monate hinten und da habe ich dann meiner Frau, das Sibylle, angeboten, könntest du das für ein halbes Jahr jetzt in Karenz nicht mal für mich übernehmen, bis du wieder unterrichten gehst, und wäre mir sehr geholfen, danach mache ich es wieder weiter. Und mittlerweile ist es eben so geblieben, dass die Sibylle dann eben nicht mehr zurück in die Schule ging und jetzt eben im Büro arbeitet, quasi die Verträge macht und durchplant und so weiter und eben mit involviert ist in dieses Ganze. Und so eben auch, und das war sehr interessant zu beobachten, als wir uns kennenlernten, war es eben oft so, dass dann wieder ein Anruf kam, hey, ihr seid ja am Samstag in Nürnberg, könntet ihr nicht am Sonntag noch auf dem Heimweg noch in München ein Konzert spielen? Und das Willi hat dann gemeint, vielleicht könntest du nicht einmal daheim sein, ihr seid jetzt echt, jetzt habt ihr eh schon 4 Konzerte, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, da müsst ihr das auch noch hinhängen. Und jetzt ist es so, dass sie die Tour plant und sie dann oft eben in diese Zwickmühle kommt und sagt, hey, ihr seid ja eh schon in Bremen, dann nehmt's doch runterwärts gleich Karlsruhe mit. Wo ich sage, aber wir haben echt jetzt 5 Konzerte und dann noch 6 drauf. Ja, aber es wird auf dem Weg liegen und Karlsruhe hat nur diesen Termin frei. Und da bin ich eben froh, dass sie eben jetzt diese Rolle übernimmt und
dann ist sie schuld sozusagen.
Sie schuld ist ganz genau an diesem Tourplan.
Ihre Frau wusste anfangs ja gar nicht, dass Sie Musiker sind, glaube ich.
Doch, wir haben uns kennengelernt auf einem, es war ein kleines Konzert mit 3 Musikgruppen im Tiroler Unterland in der Nähe von Kufstein. Und da haben wir halt gespielt, aber sie wusste nicht, dass ich jetzt wirklich Berufsmusiker bin. Es war halt, man lernte sich nach dem Konzert an der Bar kennen, so klassisch. Und kannte mich aber eben nicht. Und das war vielleicht auch gut so. Und nimmt mich heute noch nie so wahr als irgendjemand, der halt in der Öffentlichkeit steht.
Ist Ihre Frau aber gerade, weil sie mitarbeitet und keine Musikerin ist, ist sie Ihr größter Fan oder vielleicht der erste Kritiker Ihrer neuen Werke? Spielen Sie ihr die neuen Stücke als erster vor?
Natürlich bespreche ich sehr viel mit ihr, sei es von der Gestaltung der Covers über den neuen Stücken und so, aber man eben, wenn sie mal fertig sind, also Fragmente spiele ich sowieso niemanden vor, aber wenn sie mal fertig sind, dann bin ich oft sehr froh über ihre Kritik, weil sie eben nicht von diesem musikalischen Aspekt ausgeht. Ah, das ist technisch sehr gut, ausgefinkelte Harmonien und so weiter, sondern sie ist eher diejenige, die ganz neutral sagt, das berührt mich oder das berührt mich nicht. Und natürlich, es gibt dann so gewisse Trotzhaltungen, wo man sagt, mir egal, wenn es dir nicht gefällt. Aber es ist schon sehr gut, wenn man eben jemand hat, wo man auch mal ein Urteil hört oder eine Kritik hört.
Da passt das nächste Stück, glaube ich, gut dazu. Nur für dich allein mit dem Herbert Pixner Projekt. Nur für dich allein, eine Live-Aufnahme mit dem Herbert-Pixner-Projekt. Herbert Pixner, Manuel Randi, Heidi Pixner und Werner Unterlercher. Was mir immer wieder auffällt, Herr Pixner, beim Anhören Ihrer Musik, Sie machen etwas, was heutzutage äußerst selten geworden ist. Sie nehmen sich Zeit und Sie kosten die Stille aus. Ist das etwas Typisches, was aus der Volksmusik kommt oder einfach typisch Pixner?
Es ist wirklich etwas, glaube ich, was typisch für mich oder für uns ist, weil ich es auch sehr genieße. Dieses Auskosten, auch das Spielen mit dem Publikum. Bei uns ist es eben in diesem Falle das Gegenteil von einer Band, die 2 Stunden lang aufpeitscht. Bei uns geht es eben 2 Stunden lang einen Bogen zu spannen und dem Publikum 2 Stunden lang Bilder zu servieren. Und natürlich auch Bilder, die man mit den Zwischenmoderationen natürlich auch ein bisschen vorgibt, aber generell eben dieses Auskosten eines Tones, also das genieße ich schon sehr und das ist eine Kunst, die ich heute bei vielen Musikern oft auch vermisse, wo ich mir oft denke, trau dich einfach drauf zu bleiben, trau dich diese Pause auch mal zu machen. Viele haben Angst vor der Pause und es geht mir oft auch mit Reden so. Man ist gebrieft, damals noch als Radiomoderator, keine Pause länger als 2 Sekunden und ich fühle mich auf der Bühne auch viel wohler als Musiker, als Moderator, weil ich mich viel besser über die Musik ausdrücken kann als über Text. Und so, glaube ich, ist es schon eher ein Merkmal unserer Gruppe.
Das nächste Stück nimmt sich Zeit, viel Zeit, 8 Minuten, kann man sagen, Morgenrot. Das Bild ist klar. Wo ist das Stück entstanden oder wie?
Das Bild ist natürlich auf der Alm entstanden. Ich war 15 Sommer lang als Senner oder eben als Almer, sagt man bei uns, als Hirte, den ganzen Sommer über auf einer Alm, zuerst einige Sommer in der Schweiz, später dann auch in Südtirol. Und dort habe ich eben 3 Monate wirklich großteils allein den Sommer verbracht. Oft große Almen, teilweise bis zu 300 Stück Vieh, oft kleinere Almen mit 50, 60 Stück Vieh, oft Kühe zum Melken, teilweise auch oft nur Jungvieh. Und da habe ich natürlich die Instrumente auch mit dabei gehabt, aber nicht so, wie viele oft vermuten oder meinen, dass ich mir da eine Auszeit genommen habe und da 3 Monate quasi Kompositionsurlaub gemacht habe oder ein Komponierhäuschen wie Gustav Mahler mir da vorbereitet habe, sondern ich war da oben wirklich, mir den Lebensunterhalt zu verdienen. Wirklich harte Arbeit. Und wenn es die Zeit irgendwie zugelassen hat, dann habe ich auch das Instrument natürlich zur Hand genommen. Man hatte auch oben jetzt keine andere Möglichkeit in dieser Zeit, wo man jetzt mal nicht beim Vieh war oder in der Hütte war, zu nutzen. Und da war das Instrument sehr von Vorteil. Und da sind eben sehr viele Stücke entstanden. Und ich zehre auch heute noch sehr viel von dieser Zeit, von diesen Eindrücken dort oben. Und dieses Stück ist wirklich quasi eine Vertonung eines Sonnenaufgangs. Und der Beginn ist wirklich noch im Dunkeln, also in der Dunkelheit, wo dann im Laufe dieses Stücks diese Verfärbung des Himmels beginnt, diese Morgenröte, und eigentlich eher der Schlussdorn erst dann dieses Hochkommen der Sonne beschreibt. Und es ist eines unserer Lieblingsstücke, das wir eigentlich in jedem Konzert spielen. Wir haben es versucht, bei einem Programm einmal wegzulassen. Das wurde ganz schlimm beschimpft vom Publikum. Und seitdem haben wir es eigentlich immer drinnen und spielen es sehr gern.
Morgenrot, live aufgenommen im Wiener Konzerthaus 2013. Herbert Pixner und sein Herbert-Pixner-Projekt haben musiziert. 15 Jahre wäre das Herbert-Pixner-Projekt dieses Jahr geworden. Covid-19 hat der ganzen Tournee einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie selbst werden im Oktober 45. Ist da zumindest eine Feier angedacht?
Ich hasse Geburtstagsfeiern. Weiß ich nicht. Ich mochte das schon als Kind nicht und mag es heute noch nicht. Darauf gebe ich nicht viel. Trotzdem, ja, 45 ist 45, man ist keine 20 mehr und hat relativ viel erlebt in den letzten Jahren. Wir haben 15 Jahre Herbert Pixner Projekt, also auch schon mittlerweile eine lange Zeit. Ich habe mal über Herbst zusammengerechnet, ich glaube, es sind mittlerweile 1600 Konzerte, die wir absolviert haben in dieser Zeit, und man hat unglaublich viel erlebt. Und ja, Covid-19 hat uns wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten ein Jubiläumsprogramm gespielt, zu fünft. Also Katrin Aschauer, die eine Zeit lang bei uns dabei war, wäre wieder zurück auf die Bühne gekommen für diese Tournee. Wir hätten ein Programm ausgearbeitet mit zwei Harfen. Es wäre wieder schöne neue Klangfarben entstanden. Dem wurde leider eben nichts. Wir haben sofort eigentlich, nachdem bekannt wurde, nach dem Lockdown bekannt wurde, dass es gerade in der Veranstaltungsbranche heuer relativ schwierig sein wird, sofort das komplette Programm abgesagt. Ich habe es mir schon irgendwie ausgerechnet, dass sich das einfach nicht ausgeht, dass im Herbst wieder ein Normalbetrieb ist. Und gerade in unserer Branche, wenn es so ist wie bei uns, wo man jetzt eher größere Häuser spielt, hier ist normal so, dass diese Häuser teilweise schon 2 bis 3 Jahre voraus schon ausgebucht sind. Hier braucht man relativ schnell einen Termin wieder, und damit auch das Routing halbwegs menschlich ist, muss man schauen, das relativ schnell zu organisieren.
Und eine Auslastung muss passen.
Und so haben wir eigentlich schon im April beschlossen, wir werden die komplette Tour absagen und auf das nächste Jahr verschieben. Und das Jubiläumsprogramm dann vielleicht dann beim 20-Jährigen, sollte es uns da noch geben, sollte es die Kultur und die Konzertbranche bis dahin überhaupt noch geben, vielleicht dann spielen.
Einen positiven Ausblick kann man aber jetzt schon sagen. Am 25. September kommt Ihr neues Album heraus. Mit den Berliner Symphonikern, die Symphonic Alps Tour, wurde live aufgenommen. Was genau erwartet uns da?
Ist aus einer Idee entstanden, die die Münchner Symphoniker hatten, die schon vor einigen Jahren angefragt haben, ob wir nicht zusammen mit ihnen vielleicht eine Tour machen möchten. Und damals war es vom Terminlichen her eigentlich nicht möglich. Und so kam dann eines Tages ein Konzertveranstalter auf uns zu, der mit uns eine Tour machen wollte und dann eben diese Tournee übernommen hat. Leider hat es mit den Münchnern nicht funktioniert, auch wieder terminlich nicht, diesmal ging es bei ihnen nicht. Aber sie haben uns die Berliner Symphoniker empfohlen, und die hatten Zeit und Lust. Und so wurde dann eine Tour geplant. 23 Konzerte innerhalb von einem Monat, sehr intensives Projekt. Die Herausforderung war, dass wir 4 mit diesem Orchester einfach verschmelzen. Und das war eben dann die Herausforderung, gerade in den Arrangements, in der Orchestrierung. Die Konzerte wurden alle 23 aufgezeichnet. Und das Gute hat eben dieser Lockdown und diese Verschiebung dann der Tour, dass ich mich dann daran gemacht habe, dieses komplette Material aufzuarbeiten, 23 Konzerte durchzusortieren, dann eben selber zu schneiden, selber zu mischen und selber fertigzustellen. Ich war wirklich jetzt 6 Monate täglich an der Arbeit. Ich habe es komplett unterschätzt, diese Arbeit. Ich dachte mir, 2 Wochen schneiden, 2 Wochen wischen und dann ist das Album fertig. War sehr, sehr arbeitsintensiv, aber ich glaube, das Ergebnis kann sich jetzt sehen lassen. Ich habe eine große Freude, es ist ein Doppelalbum geworden mit knapp 2 Stunden Musik und eine sehr schöne Erinnerung an diese Tour.
Und hören lassen kann sich's auch. Klassische Symphonik trifft auf alpine Volksmusik, die titelgebende Nummer aus dem Album Symphonic Alps. Konzertklang vermischt mit Improvisationslust Alps aus dem Album Symphonic Alps, das am 25. September erscheinen wird. Gespielt haben die Berliner Symphoniker und das Herbert Pixner Projekt natürlich mit Herbert Pixner. Es geht bei dieser CD um die Verbindung der beiden unterschiedlichen Klangkörper, um Musik und Leidenschaft. Da Sie ja auch, Herr Pixner, gern Traditionelles mit neuem Zeitgenössischen verknüpfen, dachte ich mir, dass wir für die heutige Sendung auch mal ein bisschen etwas Neues versuchen. Und zwar ein Element, das eigentlich aus den USA kommt und dort in Interviews schon gang und gäbe ist, eine Art Schnell-Antworte-Runde. Sind Sie dabei?
Okay, schieß los.
Das Publikum ist für mich
das Wichtigste, da es ohne Publikum einfach nur halb so viel Spaß macht, zu Musik machen.
Wenn ich Musik mache, dann?
Dann mache ich es in erster Linie für mich und in zweiter Linie für die anderen.
Das letzte Mal war ich nervös, als
ich auf die Bühne ging und Manuel Randi 2 Kabel aus dem Mischpult riss.
Privat höre ich welche Musik?
Alles, außer volkstümliche Musik und Schlager.
Abseits der Musik interessiere ich mich für folgende Kunstformen.
Malerei, Architektur.
Mein lustigstes und mein schlimmstes Bühnenerlebnis?
Das lustigste Bühnenerlebnis war sicherlich, als ein Fan auf die Bühne kam und uns mit dem Handy filmte und trotz böser Blicke nicht aufhörte und nicht an dem Manuel über Kopfnicken ein Gitarrensolo andeutete. Ich bin dann aufgestanden, habe ihm das Handy genommen und habe hinter die Bühne geworfen. Es war dosender Szenenapplaus und das lästige Filmen war zu Ende.
Herbert Pixner würde ich mit folgenden Worten beschreiben.
Stur, leidenschaftlich, überfaul, improvisatorisch.
Familie ist für mich
der Rückhalt, eigentlich der Ausgleich zu all dem, was man auf der Bühne und auf Tour erlebt. Dann ist die Familie wirklich die Basis, der Rückhalt, das Zuhause, das Daheim.
Kraft schöpfe ich
in der Natur und vielleicht bei einem guten Glas Wein und guter Musik.
Heimat heißt für mich,
wo ich daheim bin, wo ich zu Hause bin.
SWR 2 zur Person Herbert Pixner. Viel Applaus, Herbert Pixner und das Herbert Pixner Projekt waren das mit einer Kombination, die Sie selbst auch gern als Zugabe wählen. Zuerst dem Sommernachtswalzer und gleich hinten drauf dem Bretula, einer Polka. Wie vorhin erwähnt, die neue CD Symphonic Alps wird am 25. September erscheinen und ich habe auf Ihrer Homepage gelesen, es gibt doch noch einen Auftritt dieses Jahr mit dem Trompeter Thomas Gantsch.
Ja, darauf freue ich mich sehr, obwohl ich mir heuer vorgenommen hätte, kein Konzert zu spielen, auch ganz bewusst aus Trotz gegenüber dieser politischen Ignoranz, die uns Künstler gerade widerfährt. Aber Thomas Gansch ruft nicht jeden Tag an und fragt, ob man nicht was zusammen macht. Und somit habe ich mir gedacht, breche ich dieses Gelübde und spiele am 7. Dezember in Dornbirn mit Thomas Gansch und einigen wirklich hochkarätigen Musikerinnen und Musikern, wie zum Beispiel Manu de Lago, das Radio String Orchester und anderen mehr.
Das war SWR 2 zur Person Herbert Pixner. Wie immer finden Sie die Sendung auch in einer Online-Version auf unserer Homepage unter www.swr2.de und 7 Tage lang in der kompletten Version in der SWR-App. Jetzt geht es weiter mit den Nachrichten, anschließend mit dem Magazin Lesenswert. Danke Ihnen, Herr Pixner, für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und liebe Grüße hinaus in Stadt und Land.
Mein Name ist Andreas Maurer. Noch einen schönen Sonntag.